lese uns ein paar Sätze aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 9. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Erntehelfer. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Es war 1813 bei Leipzig, die große Völkerschlacht. Circa 500.000 Soldaten, die gingen aufeinander los. Preußisches Heer, österreichisches Heer, viele Schlesier und dann die paar hunderttausend Soldaten Napoleons. Und es war eine blutige Schlacht, über 100.000 Tote. Und als Napoleon seine sterbenden Soldaten sah und die vielen Toten, soll er gesagt haben, wertlose Masse. So ist es überliefert. Ich selber war nicht dabei. Wertlose Masse. Samstag war der Marsch für das Leben in Berlin. Viele tausend Christen haben sich auf den Weg gemacht, um für das Leben zu demonstrieren. Da geht es darum, dass man Behinderte nicht abtreiben soll, bis einen Tag vor der Geburt sogar. Und es geht darum, überhaupt kein Leben im Bauch der Mutter zu töten, was ja allein in Deutschland jährlich 100.000 Mal geschieht und weltweit über 50 Millionen laut der WHO-Statistik. Viele machen das, weil ihnen eingeredet wurde, ist ja noch kein Mensch, ist wertlose Masse, wertlos auch nicht. Zum Teil wird ja Kosmetik hergestellt aus den Embryonen. Und ganz anders Jesus hier, ne? Er sieht die Menschen und es geht ihm ganz nahe. Es jammert ihn, es tut ihm leid, er hat ein tiefes Erbarmen, er sieht die Menschen, er sieht das Volk und er war tief bewegt von der Not der Menschen, tief bewegt von den Menschen schlechthin. Ich habe überlegt, wie kommt es, dass Jesus, der Sohn Gottes, ein so tiefes Mitgefühl hat, so sehr auf der Seite der Menschen steht. Es kommt oft in den Evangelien vor, es jammerte ihn, wenn er die Menschen sah. Dann ist sicherlich ein Punkt der, dass er ganz nahe bei den Menschen dran war. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Er ging auf den Landstraßen, er ging durch die Dörfer, er ging durch die Städte, in die Häuser. Er war ganz nahe bei den Menschen, der nahbare Gott. Nicht vom Schreibtisch, nicht von der Kanzel nur, sondern da, wo die Menschen lebten. Er kam in Berührung mit der Not und mit dem Denken und mit dem Fühlen und mit dem Ergehen der Menschen. Und ich dachte, das ist sicher auch ein guter Hinweis für die Gemeinde Jesu Christi und für alle, die für Jesus unterwegs sein möchten und mit Jesus leben, nahe bei den Menschen zu sein, damit unser Herz sich entzünden kann mit Liebe und Hingabe, damit wir mitfühlen können, damit wir nicht nur, weil gesagt ist, du sollst ja dienen, du sollst das Evangelium verkündigen, wir es tun, sondern auch aus einer inneren Bewegung heraus. Aus der Berührung mit den Menschen heraus. Das ist in Deutschland nicht ganz einfach. Als ich mal in Äthiopien war oder auch in Ecuador, da spielt sich das Leben auf der Straße ab. Die Häuser stehen nah an der Straße. Man konnte es ja kaum Häuser nennen. Die haben vor dem Haus gearbeitet, vor dem Haus gekocht, vor dem Haus gelebt. Und wenn man da durchging, war man bei den Menschen. Musste keinen Wassergraben überwinden, keinen Zaun, keinen Hund, keine Klingel, die niemand hört, sondern es ist einfach. In Deutschland ist es sehr schwer und trotzdem sagt Jesus ja, geht hin und wartet nicht, bis Menschen kommen und fragen, habt ihr was für uns? Sondern geht hin und wir müssen Wege finden und dürfen Wege finden, nahe bei den Menschen zu sein, ob das am Arbeitsplatz ist, in der Schule, im Studium, in der Nachbarschaft oder wo auch immer. Jesus sah die Menschen und er war tief bewegt von dem Ergehen der Menschen, weil er nahe bei den Menschen war und in tiefer Berührung mit den Menschen lebte. Aber auch sicherlich deswegen, weil er einen ganz anderen Blick hatte. Es heißt ja, und als er die Menschen sah, bewegte es ihn ganz tief. Und ich glaube, mit dem richtigen Schauen, genauso wie mit dem richtigen Hören, fängt ja jede Bewegung an. Und wir reagieren nur richtig, wenn wir richtig schauen und wenn wir richtig hören. Und Jesus sah tiefer. Er sah, dass sie erschöpft waren, die Menschen. Er sah, dass sie keine Orientierung hatten, dass sie hilflos waren wie Schafe, die zerstreut rumlaufen und keinen Hirten haben, der sich um sie kümmert. Das konnte man nicht einfach so sehen. Die Leute waren gut angezogen, sie hatten zu essen, sie hatten irgendwo ihre Häuser, wo Jesus war. Aber er schaute tiefer in das Herz eines Menschen, in das Ergehen eines Menschen, in die Geschichte und in das Umfeld eines Menschen. Und dort sah Jesus, auch wenn jemand vielleicht lächelt und es äußerlich noch so nett aussieht, im Tiefsten total erschöpft, ausgebrannt und ohne Orientierung darüber, wie können wir denn leben, Beziehung leben, Leben leben. Dieser Blick fehlt mir oft, weil wir einfach auch geprägt sind von den Maßstäben, die uns gelehrt wurden. Wir sehen, ob jemand Karriere macht. Wir sehen, ob jemand ein großes Auto fährt. Wir sehen, ob er teure Klamotten hat oder nicht so teure Klamotten anzieht. Wir sehen, ob jemand reich ist oder arm ist. Und all diese Dinge, ob jemand hübsch ist oder nicht so hübsch ist, all diese Dinge sehen wir, wenn wir Menschen sehen. Und das ist zu kurz und das ist zu oberflächlich. Das ist antrainiert und das soll so sein. Aber ein Segen sind nur Menschen, die tiefer schauen bei anderen. Und einfach sehe, Mensch, da ist jemand doch in Wirklichkeit einsam, obwohl er von Party zu Party geht und viele Internetkontakte hat. Da ist jemand völlig erschöpft, weil er gar nicht alles erfüllen kann, was von ihm erwartet wird. Viele Frauen zum Beispiel, sie sollen kochen, sie sollen den Haushalt, sie sollen die Kinder, sollen ihren Mann auch noch glücklich machen und am besten noch 100% arbeiten und den Urlaub noch planen. Und die Gesellschaft scheint es schier zu fordern. Und so ist es in vielen Bereichen. Und Jesus hat diesen Blick gehabt und gesehen, hey, da sind Menschen erschöpft, da sind sie ausgebrannt und sie wissen gar nicht, wie es anders werden kann. Sie finden keine Orientierung. Und diesen Blick möge Gott uns auch schenken, damit Wertvolles entsteht und damit wir als Betroffene unterwegs sind im Namen von Jesus. Und dann das Entscheidende, Jesus bleibt dann nicht in irgendeiner Ohnmacht stehen, wie schlimm ist das alles und wie schlecht geht es den Menschen. Diese Not der Menschen mindert seine Liebe nicht, sondern sie steigert seine Liebe, ganz anders wie bei uns oft. Und er ergreift eine Initiative und sagt zu seinen Leuten, die Ernte ist groß. Es sind aber nur wenige, die die Ernte einbringen. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Also die Ernte ist groß, das heißt, da sind ganz viele Menschen reif für Gott, für Gottes Scheunen. Da sind ganz viele Menschen reif für den Eintritt in das Reich Gottes, in die Herrschaft Gottes, in die Liebe Gottes, in die Zukunft Gottes, in seine Ewigkeit, die mit Jesus und mit dem Glauben an Jesus beginnt. Also man könnte jetzt sagen, Jesus sieht nur die Not. Boah, den Leuten geht's ganz schlecht. Aber diese Not bedeutet für Jesus, das ist reif zur Ernte. Das ist genau richtig, wenn es darum geht, dass jemand zum Glauben finden kann an Jesus. Dass jemand von sich selber loskommt und sich ausstreckt nach dem ewigen Gott. Nur einer muss ihnen das sagen, dass Gott sie lieb hat und dass Jesus alles getan hat. Einer muss hin und ernten. Und ich habe mich so gefragt, wenn Jesus hier sagt, die Ernte ist groß, weil wir oft sagen, ja in Deutschland, boah, keiner will was vom Glauben wissen, vielleicht haben wir es gar nicht oft probiert. In manchen Ländern, in China oder auch in Indien und Brasilien, da hört man so große Geschichten. Das stimmt sicherlich. Aber ich glaube, es gibt in Deutschland genug Menschen, die völlig erschöpft sind, auch wenn sie alles haben oder vielleicht gerade, weil sie alles haben. Es gibt genug Menschen, die einfach leergebrannt sind und enttäuscht sind und von einer Liebe zur anderen gehen und sie doch nicht finden. Es gibt genug Menschen, die nicht wissen, wo links und rechts ist, wenn es um die Frage geht, wie kann Leben und Beziehung gelingen. Und Jesus wird das sehen und er sagt auch über Deutschland und über Coburg, die Ernte ist reif. Wir sehen das vielleicht nicht, aber da, wo Menschen in Not sind, da ist die Ernte reif. Die Frage ist, gibt es Erntearbeiter, die die Ernte einholen? Und wenn man sie nicht einholt, dann kommt entweder die Ernte um oder andere bringen sie ein. Denn wenn man ein Mensch in Not ist, sei es tiefe Ehenot, Familiennot, Arbeitsnot, dann ist ja nicht nur der Glaube, der sich nach ihnen ausstreckt, sondern es gibt 100 Hände, die sich nach dem Menschen ausstreckt. Es könnte der Buddhismus sein, der solche Leute einkassiert. Es könnte auch der Islam sein, der einen solchen Menschen einkassiert. Es könnten große psychologische Erkenntnisse sein, die einen Menschen einkassieren. Oder es könnte auch die Esoterik sein, was auch immer. Oder wieder ein anderer Mensch, auf den man sich einlässt. Wenn wir Christen schlafen und immer nur die Letzten sind, die kommen, dann bringen andere die Ernte ein. Aber das sind keine guten Scheunen. Da verrottet die Ernte und es wird schlimmer als zuvor. Und Jesus sagt dann auch nicht, so jetzt los, ab in die Ernte, sondern bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Gott selber erwählt diejenigen, die er in seine Ernte schickt, denn man kann auch manches kaputt machen. Gott selber erwählt diejenigen, die er in seine Ernte schickt, aber er möchte gebeten sein. Und oft trifft es denjenigen, der darum bittet, trifft es ihn selbst, weil Gott im Gebet führt und eine Last aufs Herz legt und uns unterwegs sein lässt, dahin, wo Menschen in Not sind, wirklich in Not sind. Das ist mühsam, aber das ist Erntearbeit. So ist Gott es, der die Ernte sieht. So ist Gott es, der die Arbeiter in die Ernte sendet. Denn ohne Motivation von Gott und ohne, dass er es jemand aufs Herz legt, ist es nur dummes Zeugs. Aber so sind wir es, die darum bitten können, Herr, erwähle dir Menschen, Herr, lege das Menschen aufs Herz, dass sie richtig motiviert unterwegs sind, dein Evangelium den Menschen zu bringen. Ich glaube, wir als Gemeinde sind da nicht so überdurchschnittlich belegt. Wenn ich mich richtig erinnere, seit 1990, das sind bald 30 Jahre, jetzt wirklich in die Mission aus der Gemeinde herausgegangen ist bislang Elke als Erste. Und demnächst, wenn es so ist, Clarissa mit ihrem Mann David. Es sind also zwei in 30 Jahren, die so in die Mission, ich sage jetzt mal Ausland, einige sind zur Bibelschule gegangen, manche sind auch im Dienst. Aber es ist nicht gerade so, dass man sagt, ihr liebe Leute, bei uns verschwinden die guten Leute alle, lasst uns bloß nicht dafür beten. Wir sind weit unterm Durchschnitt, dass Gott sich für Menschen aus unserer Gemeinde erwählt und sie hinausschickt. Aber vielleicht beten wir auch nicht dafür. Vielleicht ist es uns auch nicht so ein großes Anliegen. Ich weiß es nicht. Wir sollten es tun. Und Gott sollte uns dazu ermutigen. Ja, auch in diesem Text geht es darum, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden und dass andererseits Menschen bereit sind, unterwegs zu sein, die Ernte einzubringen. Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um das Klima zu retten. Das wird allmählich auch bei den Christen zur Hauptaufgabe. Er hat sogar gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Jesus ist in diese Welt gekommen, so sagt er selber, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wie ich es nochmal sagen darf, ob dir das von deiner Ideologie passt oder nicht. Ich sage das zu dir, wenn du gläubig bist, sonst rede ich sowieso in Wind. Aber ob es dir von deiner Ideologie passt oder nicht. Jesus ist in die Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist nicht gekommen, um das Klima zu retten. Dass wir was fürs Klima tun sollten, das wissen wir von der Schöpfungsordnung. Aber diese Welt wird mal vergehen. Aber eine menschliche Seele wird nie vergehen. Sie hat eine ewige Existenz bei Gott oder in der ewigen Gottestrennung. Und diese Dramatik hat Jesus gesehen über dem Leben der Menschen und deswegen hat es ihn tief bewegt. Und deswegen hat er gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. wenn wir fürs Klima was tun wollen, dann sollten alle Demonstranten und Nicht-Demonstranten der westlichen und chinesischen Welt sollten vielleicht mal anfangen, nur einmal in der Woche zu duschen, sollten vielleicht mal anfangen, kleineres Auto zu kaufen, mit dem Fahrrad zur Arbeit, sollten im Winter die Heizung 2 Grad runterdrehen, vielleicht einen Pullover anziehen. Und dann könnte ich noch sagen, und die Handys ordentlich zurückschrauben, kostet viel Energie. Maximal einmal im Jahr in Urlaub mit dem Auto, geschweige denn mit dem Flugzeug. Die Kreuzfahrtschiffe sollte man abschaffen. Das könnte man alles tun, aber auf einmal tut es auch dem kleinen und großen Mann weh. Und wenn die demonstrieren und nicht demonstrieren, das alles auf sich nehmen sollten, dann ist das Thema Klima auch schon wieder vom Tisch. Leider. Aber das ist der Weg. Aber ein viel größerer Weg ist, Opfer zu bringen und auf manches zu verzichten, Menschen zu retten und die Ernte einzubringen. Wir haben eine Evangelisation im Oktober, ist so ein bisschen Fremdwort. Es sind Vortragsabende und an diesen Abenden möchten die Redner, also Ehepaar Hildner, zum Glauben an Jesus einladen. Man kann sich da bekehren oder eine Entscheidung für Jesus treffen und wir als Gemeinde möchten da so doll dazu einladen und jeder Einzelne, da wo er Menschen kennt, vielleicht mitbringen, an die Hand nehmen und dass Gottes Wort verkündigt und gehört werden kann und Gottes Ernte auch hier bei uns eingebracht wird. Dafür wollen wir beten und unterwegs sein. Amen.